Ja, ich möchte die Gemeinde, alle Gäste und auch alle Kinder ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst mit Abendmahl willkommen heißen. Es freut uns sehr, dass ihr euch an diesem wunderschönen Sommermorgen aufgemacht habt hierher. Möge der Herr uns in seinem Wort, dem Abendmahl, der Gemeinschaft und auch durch die Gebete uns stärken und uns in der Gnade und im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus wachsen lassen. Ganz besonders möchte ich heute Michael Friesen unter uns begrüßen. Michael wird heute in der Auslegungsreihe fortfahren vom 2. Mosebuch. Textgrundlage seiner Predigt ist 2. Mose, Kapitel 15, die Verse 1 bis 18. Wir hören Gottes Wort. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Dann möchte ich hinführen zur Predigt, die Verse lesen aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Wer eine Bibel dabei hat, wiederum darf gerne mitlesen. 2. Mose, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Wir hören das Wort Gottes. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen, und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr, ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der Herr, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte.
Der Reformator Johannes Calvin eröffnete sein berühmtes Werk über den Unterricht im christlichen Glauben. Viele kennen das Werk unter dem Namen Institutio. Mit folgender Aussage, Zitat: All unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde eigentlich zweierlei: die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Diese beiden aber hängen vielfältig zusammen, und darum ist nun doch nicht so einfach zu sagen, welche denn an erster Stelle steht und die andere aus sich heraus bewirkt. Zitat Ende. Diese Aussage enthält eine tiefe Wahrheit, und die hat Calvin nicht erfunden. Er hat sie in der Bibel vorgefunden, auch wenn sie dort etwas anders ausgedrückt wird. Ein Beispiel davon haben wir soeben gehört, beziehungsweise hören wir gleich noch einmal. Ich lese noch einmal die Verse aus 2. Mose 6, die Verse 6 und 7. Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der Herr, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausführt. Gott sagt, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Um Gottes Erkenntnis geht es allerdings nicht nur in Israel. Nein, Gott zu kennen und ihn zu erkennen, ist die Bestimmung der gesamten Schöpfung, auch der gesamten Menschheit natürlich. So lesen wir gleich im nächsten Kapitel in 2. Mose 7, Vers 5. Und die Ägypter sollen erfahren oder erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Die Schlachter-Übersetzung gibt den Text hier auf Deutsch mit dem Verb erfahren wieder. Die Ägypter sollen erfahren. Im Urtext ist genau das gleiche Verb wieder verwendet wie im vorigen Kapitel für Israel. Ihr sollt erkennen. Hier die Ägypter sollen erkennen oder erfahren. Gottes Absicht ist eindeutig. Er will sich zu erkennen geben. Alle Menschen sollen erkennen, wer er ist und wie er ist. In dieser oder ähnlicher Weise kommt Gottes Anliegen zwischen 2. Mose Kapitel 6 und Kapitel 15 mindestens 10-mal vor. Je nachdem, wie man es zählt, kommt man auch noch auf 12 oder vielleicht sogar auf 13 Mal. Einen Höhepunkt dieses Themas finden wir in Exodus 15, in dem sogenannten Schilfmeerlied. Es handelt sich dabei um einen poetischen Text, wie das so bei Liedern üblich ist. Die wiederholte Aussage Gottes, damit ihr erkennt oder damit sie erkennen, findet in diesem Lied eine erste Antwort von Israel. Es ist ein dichter Text, der viel für uns parat hält. Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis bilden die beiden Pfeiler des Glaubens, so wie Calvin es schön formuliert hat. In der heutigen Wortbetrachtung werden wir uns vor allem auf die Gotteserkenntnis fokussieren. Wer ist Gott und vor allem, wie ist Gott? Wir treffen in Exodus 15 auf eines der ersten Lieder der Bibel. Dieses singen Mose und die Israeliten nach der wunderbaren Errettung aus der Hand Ägyptens. Der Herr hatte das Schilfmeer gespalten. Das Volk war trockenen Fußes hindurchgezogen, während das ägyptische Heer von den zurückkehrenden Fluten ertränkt wurde. Endlich war der Auszug aus Ägypten besiegelt. Der Exodus. Israel war nicht mehr unter der Macht Ägyptens. Ehrfurcht vor diesem allmächtigen Gott und Freude über die erfahrene Rettung veranlassten die Israeliten zum Singen. Der Inhalt des Schilfmeerliedes, der sich von Exodus 15, Vers 1 bis 18 zieht, könnte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Ich habe mich dafür entschieden, die Aussagen mal grundsätzlich in zwei Kategorien zu unterscheiden. Und zwar auf der einen Seite in allgemeine Aussagen über Gott und auf der anderen Seite konkrete Handlungen Gottes. Um den Faden aus Kapitel 14 aufzugreifen, lesen wir Exodus Kapitel 14 ab Vers 30 und dann die Eröffnung des Liedes bis Kapitel 15, Vers 3. Ab Kapitel 14, Vers 30. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Damals sangen Mose und die Kinder Israel dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er, der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Die erste Liedzeile in Vers 1 ist unglaublich aussagestark. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Vielleicht kennt ihr den englischen Begriff in a nutshell, wie in einer Nussschale. Diesen Begriff verwendet man manchmal, wenn man sagen möchte, ganz kurz zusammengefasst findet sich hier schon eigentlich der große Baum, findet sich schon in dieser Nuss. Wie in einer Nussschale ist in dieser ersten Aussage bereits das gesamte Lied enthalten. Es handelt sich um eine Ehrerbietung, die an Jahwe gerichtet ist. Im deutschen Bibeltext steht die Bezeichnung Herr in Großbuchstaben nämlich immer für den Eigennamen Gottes, Jahwe, der so viel bedeutet wie Ich bin, der ich bin. Jahwe gilt also dieser Lobgesang, und zwar von jedem, der in diesem Lied einstimmt. Es heißt ja, ich will ihm singen. Und schließlich wird in dieser Zeile auch der Grund des Lobes genannt. Warum gebührt Jahwe die Ehre? Weil er hoch erhaben ist. Alles, was folgt, lässt sich dieser ersten Liedzeile zuordnen. Es handelt sich also um eine umfassende, allgemeine Aussage über Gott. Die zweite Liedzeile hingegen wendet den Blick auf das konkrete Geschehen. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Die Liederöffnung bleibt also nicht im Allgemeinen, im Abstrakten stehen, sondern verbindet sich mit dem Hier und Jetzt, was Israel soeben erlebt hat. Gottes gewaltige Macht ist greifbar. Sie ist spürbar geworden. Selbst über die einschüchternde Macht Ägyptens ist Jahwe endlos erhaben. Die nächsten Liedzeilen in den Versen 2 und 3 bewegen sich wiederum im allgemeinen Bereich. Dabei werden Gottes Eigenschaften, sein Wesen beschrieben. Es folgt dann noch die Entscheidung derjenigen, die die Rettung dieses Gottes erfahren haben. Sie sagen, ich will ihn preisen, ich will ihn erheben. Wir können also sagen, die Einleitung dieses Liedes ist überwiegend allgemein. Sie schließt dann mit dem allgemeinen Bekenntnis, Jahwe ist ein Kriegsmann, Jahwe ist sein Name. Jahwe ist also ein Krieger und das hat Israel soeben erlebt. Er hat den Kampf geführt. Kein Israelit musste zur Waffe greifen. Das Volk musste einfach nur der Aufforderung folgen und durch das Meer hindurchziehen. Wenn das Lied an diesem Punkt zu Ende wäre, könntest du darin einstimmen? Hast du Gott als einen erhabenen, mächtigen Kriegshelden kennengelernt, der deine Stärke und dein Heil ist? Israels Erlebnis damals und deine persönlichen Erfahrungen mögen völlig unterschiedlich sein. Vielleicht decken sie sich aber teilweise. Vielleicht kannst du in die eine oder andere Beschreibung Gottes einstimmen. Falls nicht, so brauchst du dich darüber auch nicht sorgen, denn Gottes Wesen hat auch noch ganz andere Seiten. Wir kommen zum zweiten Liedabschnitt. In den Versen 4 bis 10 wird der Blick auf das soeben Erlebte gerichtet. Nun werden nicht Gottes Eigenschaften, sondern seine Taten besungen. Wir lesen die Verse 4 bis 10. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt. Sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen. Der verzehrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte sich das Wasser auf. Es standen die Wogen wie ein Damm, die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach: Ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, will meine Wut an ihnen auslassen. Ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer. Sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wenn man bedenkt, dass diese Worte von ausgebeuteten, wehrlosen, ehemaligen Sklaven gesungen werden, da bekommt man fast Gänsehaut. Es fällt nicht schwer, Israels Perspektive einzunehmen und zu denken: Ha, das geschieht den Ägyptern zurecht. Und ja, Gottes Zorn ist heilig und gerecht. Dennoch bereitet diese Gewalt manch einem Bibelleser Bauchschmerzen. Wie in einem Atemzug löscht Gott das gesamte ägyptische Heer aus. Zurückbleiben zahllose Witwen und vaterlose Kinder. Hinzu kommt, dass der Auszug aus Ägypten erst möglich wurde, nachdem der Todesengel unzählige ägyptische Kinder niedergestreckt hatte. Wie sollen wir Gottes Gerechtigkeit verstehen? Und wie ist dies mit einem Gott der Liebe zu vereinbaren? Bei aller Freude über die Verschonung und Befreiung der Israeliten sollte man nicht leichtfertig an den Fragen vorbeigehen, die diese Erzählungen an unser Gottesbild stellen. Wir leben in einer Zeit, in welcher der christliche Glaube massiv in Frage gestellt wird. Einer der häufig angefochtenen Punkte ist gerade die Gewalt in der Bibel, die von vielen, vor allem im Alten Testament, wahrgenommen wird. Solche Anfragen kommen nicht nur von Gegnern des Christentums, sondern viele Gläubige ringen ebenfalls damit. Auch mir ist diese Anfechtung bekannt. Und zu manchen dieser schwierigen Fragen habe ich bisher noch keine einfachen Antworten gefunden. Obwohl ich hier nicht in die Tiefe gehen kann, will ich doch drei Gedanken zu dieser Spannung ausführen, die ich hilfreich und als wertvoll erachte. Zum Ersten: Es ist wichtig, schwierige Fragen zu stellen, schwierige Fragen zu thematisieren. Der Theologe Sean McDowell ging als junger Erwachsener durch eine tiefe Zeit des Zweifelns. Auf die Frage, warum sein Glaube in dieser Phase nicht in die Brüche gegangen sei, antwortete er unter anderem Folgendes. Zitat: Ich hatte einen Raum, um meine Zweifel zu verarbeiten. Als Student hatte ich einen Wohnheimleiter, der mir einen persönlichen Freiraum gab, um meine Zweifel und Fragen zu klären. Er hat mich nicht unter Druck gesetzt. Er flippte nicht aus. Er hörte mir einfach zu, stellte gute Fragen und versicherte mir, dass unsere Beziehung nicht auf dem beruhte, was ich glaubte. Mein Vater reagierte auf die gleiche Weise. Als ich ihm sagte, dass ich Zweifel an meinem Glauben hatte, versicherte er mir seine bedingungslose Liebe. Der Raum zum Zweifeln befreite mich der Wahrheit zu folgen. Zitat Ende. Der Raum zum Zweifeln befreite ihn, der Wahrheit zu folgen. Ich teile McDowells Überzeugung, dass schwierige Fragen allein nicht zum Schiffbruch des Glaubens führen. Doch wenn jemand nicht die Erlaubnis verspürt, diese Zweifel auch anderen gegenüber auszusprechen, führt dieser Druck, dieses Geheimhalten, dieses Alleinbleiben mit den Schwierigkeiten in vielen Fällen dazu, dass der Glaube zerbricht. Was bedeutet das für dich und für mich? Es ist in Ordnung, mit schwierigen Fragen Mühe zu haben. Es ist wichtig, dann an diesen Fragen zu arbeiten. Das kann im Gespräch mit anderen geschehen oder im Lesen hilfreicher Bücher. Mittlerweile gibt es auch diverse Online-Plattformen, die derartige Fragen aufgreifen. Problem dabei ist, dass es von allem dort gibt. Und dann ist es nicht immer einfach zu unterscheiden, welches ist jetzt solide und vertrauenswürdig. Ich kann aber den YouTube-Kanal von Sean McDowell diesbezüglich empfehlen. Ich folge ihm jetzt schon seit längerer Zeit und ich habe selber dort schon enorm viel lernen dürfen. Leider ist er nur englischsprachig. Also nicht so, es ist nicht ein schwieriges Englisch, aber doch, wer damit Schwierigkeiten hat, hat da leider ein kleines Hindernis. Wie ist es nun, wenn jemand zu dir kommt und eine solcher schwierigen Fragen äußert? Dann kannst du ihm oder ihr zum Beispiel versichern, dass eure Beziehung nicht davon abhängig ist, zu welchen Antworten diese Person gelangt. Es ist wenig hilfreich zu sagen, wie kannst du nur solche Fragen stellen? Ebenso kontraproduktiv ist die Entgegnung, du musst einfach glauben, dass... Stattdessen kann jeder, egal wo man steht, einem anderen helfen, selbst dann, wenn man zunächst von der Frage vielleicht überfordert ist. Das könnte zum Beispiel so lauten: Das ist eine schwierige Frage, die du gerade geäußert hast. Im Moment kann ich dir damit nicht weiterhelfen. Aber wenn du möchtest, mache ich mich mit dir zusammen auf die Suche nach Antworten. Und wenn man dazu bereit ist, steht man an einem Punkt, wo eine spannende Entdeckungsreise beginnen kann. So viel zum ersten Punkt. Nun zum zweiten. Bereits vor langer Zeit haben Menschen schon an solchen schwierigen Fragen gearbeitet. Ich möchte dazu ein Beispiel anführen, und zwar einen antiken jüdischen Kommentar. Er stammt aus dem babylonischen Talmud. Dort wird erzählt, was im Himmel geschah, als der Pharao von Ägypten mit seiner ganzen Armee im Meer versank, nachdem die Israeliten trockenen Fußes durch das Meer gezogen waren. Exodus 15, Vers 1 berichtet, dass die Israeliten Gott ein Lob- und Danklied sangen, weil er sie vor den Ägyptern gerettet hatte. Ross und Reiter warf er ins Meer. Aber einer der Rabbis, der jüdischen Lehrer, warnt davor, vorschnell in diesen Jubel einzustimmen. Und nun folgt das Zitat. Rabbi Jonathan sagt: Der Herr hat keine Freude am Untergang der Frevler. In der Nacht, als die Ägypter im Schilfmeer ertranken, wollten die Engel im Himmel ein Loblied anstimmen. Aber Gott sprach zu ihnen: Meine Geschöpfe versinken im Meer, und ihr wollt Jubellieder singen? Zitat Ende. So kommentiert ein jüdischer Rabbi diese Bibelstelle, obwohl gerade die Ägypter seine Vorfahren jahrhundertelang unterdrückt haben. Ist dieser Kommentar an den Haaren herbeigezogen oder vielleicht nur fantasievolle Spinnerei? Die Antwort finden wir in Hesekiel 33, Vers 11. Dort steht: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Wir werden also in der Bibel selbst daran erinnert, dass Gottes gewaltiges Gericht zwar zum bestimmten Zeitpunkt eintrifft, aber dass sein innigster Wunsch darin besteht, dass alle Menschen von ihrem gottlosen Weg umkehren und leben. Daher die berechtigte Warnung dieses Rabbis, sich nicht vorschnell über den Untergang der Übeltäter zu freuen. Guido Baltes bringt diesen Gedanken mit folgenden Worten auf den Punkt. Das Angebot der Errettung, nicht der Sieg über die Feinde, ist das Thema des Passafestes. Zitat Ende. Bis soweit der zweite Punkt. Nun zum dritten. Der Shalom Gottes, der Friede Gottes, ist sowohl der Ursprung als auch das Ziel der Geschichte. Wer sich weiter mit der Frage der Gewalt in der Bibel beschäftigen möchte, dem kann ich das kürzlich erschienene Buch von Matthew Lynch empfehlen. Bisher leider ebenfalls nur noch auf Englisch erhältlich. Das Buch trägt den Titel Flood and Fury, Old Testament Violence and the Shalom of God. Zu Deutsch würde das etwa heißen Flut und Wut, Gewalt im Alten Testament und der Shalom Gottes. Der Autor macht darauf aufmerksam, dass sowohl der Beginn als auch das Endziel der Geschichte völlig gewaltfrei sind. Vor dem Sündenfall, in den ersten zwei Kapiteln der Bibel, gibt es keine Spur von Zorn oder Gewalt. Ebenso wird im messianischen Reich am Ende der Zeiten umfassender Friede herrschen, der nicht nur die Menschen, sondern die gesamte Natur mit einschließt. In dieser Zwischenzeit, zwischen dem Sündenfall und dem messianischen Reich, gibt es Gewalt, Leid und Tod. Und ja, Gott setzt Gewalt ein, um gottlose Tyranneien zu beenden. Auch mit seinem treulosen Volk geht Gott nach langer Geduld heftig ins Gericht. Aber Gottes Zorn und Gnade sind bei Gott nicht gleichrangig. In 2. Mose 34, Vers 6 und 7 offenbart Gott sein Wesen mit folgender Kernaussage. Er spricht: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Ich kann hier nicht auf die Einzelheiten eingehen. Darum halten wir lediglich den zentralen Gedanken fest. Gnade an Tausenden von Generationen, die Schuld der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. Selbst in der Zwischenzeit übersteigt Gottes Gnade seinen Zorn um ein Vielfaches. Dadurch wird ein Vorgeschmack erzeugt, wie überwältigend der umfassende Friede Gottes in der neuen Welt sein wird. Uneingeschränkter Shalom Gottes kommt. Soweit die drei Gedanken zur Gewaltthematik. Ich fasse sie nochmal kurz zusammen. Erstens, schwierige Fragen dürfen und sollen thematisiert werden. Zweitens, Denker aus vergangenen Zeiten haben uns bereits hilfreiche Impulse hinterlassen. Und drittens, Gottes umfassender Friede wird im messianischen Reich Realität werden. Bis dahin gibt es noch Gewalt, Leid und Tod. Doch auch in dieser Zwischenzeit ist Gott langsam zum Zorn und reich an Güte und Barmherzigkeit. Wir kehren zurück zum Schilfmeer. Nachdem Gottes allmächtige Taten der Vergangenheit besungen wurden, hält der Dichter inne, um aus diesen konkreten Handlungen Rückschlüsse auf Gottes Wesen zu ziehen. Vers 11 bildet die inhaltliche Mitte des Liedes. Das sehen wir daran, dass dann wieder danach ab Vers 12 bis 17 wieder konkrete Handlungen Gottes beschrieben werden, Sie stellen somit ein Gegenstück zu dem Teil in Vers 4 bis 10 dar. Und schließlich endet das Lied in Vers 18 wiederum mit einer letzten allgemeinen Aussage über Gottes Wesen, die gleichzeitig einen Ausblick in die Ewigkeit bietet. Nun zu Vers 11. Die Struktur des Liedes zeigt uns, dass wir im Zentrum angekommen sind. Was genau steht hier im Mittelpunkt des Liedes? Ich lese den Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Wer ist dir gleich, o Herr? Mit der Erhabenheit Gottes begann das Lied in Vers 1. Was die Israeliten soeben erfahren haben, bestätigt auf erschütternde Weise, dass selbst in der Götterwelt niemand und nichts dem Gott Israels auch nur annähernd gleichkommt. Diese rhetorische Frage betont also Jahwes Einmaligkeit und Erhabenheit. Bereits in den 10 Plagen in Ägypten wurde sichtbar, dass die ägyptischen Götter dem Gott Israels unterlegen waren. Der Pharao galt in Ägypten als der göttliche Repräsentant. Als dieser nun mit seinem gesamten Heer im Schilfmeer sein Ende fand, wurde die Ohnmacht der ägyptischen Götter gänzlich entkleidet. Jahwe, wer ist dir gleich? Wir kommen nun zur zweiten Liedhälfte, die Verse 12 bis 17. Vers 12 knüpft noch einmal an das soeben Geschehene an, doch dann wird der Blick nach vorn gerichtet in die Zukunft. Es ist die Rede von den Völkern, die in der Nähe des verheißenen Landes wohnen. Ihnen wird Israel in nächster Zeit begegnen. Wir lesen diese Verse 12 bis 17. Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms, Zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanaans werden verzagt. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, so dass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Dieser Block strahlt von Zuversicht und Hoffnung. So wie die Wasser erstarrten und das Volk mitten hindurchziehen konnte, ebenso wird das bei den Völkern sein. Hören wir noch einmal auf Vers 16. Schrecken und Furcht überfällt sie. Wegen deines mächtigen Armes, so dass sie erstarren wie Steine. Bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. In meiner letzten Predigt, die schon einige Zeit zurückliegt, damals zu Kapitel 14 im 2. Mosebuch, habe ich schon erläutert, dass das Hauptziel des Auszugs aus Ägypten weder in der Befreiung Israels noch in der Bestrafung Ägyptens lag. Stattdessen ging es in erster Linie darum, Gott zu verherrlichen. Sowohl Israel, Ägypten und die anderen Völker sollten erkennen, dass Jahwe Gott ist. Und wie bereits zu Beginn dieser Predigt erwähnt, kommt diese Aussage so oder ähnlich in den Kapiteln 6 bis 15 mindestens 10-mal vor. Die Gotteserkenntnis Israels findet nun im Schilfmeerlied einen starken Ausdruck. Vers 18 bildet dann den krönenden Abschluss dieses Liedes. Es muss nicht mehr viel gesagt werden. Nachdem erneut konkrete Handlungen Jahwes beschrieben wurden, mündet das Lied in eine letzte allgemeine Aussage. Und wir lesen Vers 18. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Andere übersetzen, der Herr ist König oder der Herr wird König sein für immer und ewig. Die Übersetzungen sind alle in Ordnung. Der Gedanke ist klar, Jahwe ist der ewige König. Für uns mag diese Aussage möglicherweise nicht besonders auffällig sein, da uns dieser Gedanke bereits von anderen Bibeltexten her bekannt ist. Im damaligen Kontext hingegen ist diese Aussage etwas ganz Besonderes, denn hier wird Jahwe zum ersten Mal als König bezeichnet, nach der Befreiung und Geburtsstunde des Gottesvolks. Hier wird der Bogen der Königsherrschaft eröffnet, der sich durch die Bibel zieht und dann in der Offenbarung zum Ziel kommt. Ich lese drei Verse aus Offenbarung 15, die Verse 2 bis 4. Falls jemand nachschlagen möchte, Offenbarung Kapitel 15, die Verse 2 bis 4. Johannes spricht, und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Soweit aus Offenbarung 15. Einiges, was wir dort antreffen, haben wir im 2. Buch Mose schon kennengelernt. Jahwe ist also König für immer und ewig. Diese Tatsache ist Grund zur Freude und zum Lobpreis. Gleichzeitig fordert sie Israel und uns heraus. Wer ist wirklich unser König? Nehmen wir die Königsherrschaft Gottes auf uns und unterwerfen wir uns ihr oder anderen Königen und Herrschern? Wollen wir vielleicht lieber selbst die Königin in unserem Leben sein? Oder bestärkt diese Gewissheit unsere Sehnsucht, wann wird endlich der Tag kommen, an dem Gott sich der ganzen Welt sichtbar als König zeigt? Die alternativen Könige unserer Zeit heißen nicht mehr Pharao oder Nebukadnezar oder dergleichen. Heute ist möglicherweise der Kunde unser König, beziehungsweise sein Geld. Vielleicht ist es auch der Genuss des Augenblicks. Selbst wenn gute Dinge in unserem Leben den Königsthron besteigen dürfen, dann werden selbst gute Dinge zu Götzen. Folgende Fragen können uns helfen, einen manchmal gut getarnten, versteckten König im persönlichen Leben zu identifizieren. Worin investiere ich meine Zeit? Wofür gebe ich gerne und großzügig Geld aus? Was begeistert mich oder macht mich wütend? Was beherrscht meine Gedanken oder bereitet mir Sorgen? Solche Fragen können uns helfen, manchmal uns selbst auf die Schliche zu kommen, wenn sich da vielleicht Götzen eingeschlichen haben. Ich will damit nicht sagen, dass jede Antwort auf diese Fragen automatisch auf einen verlogenen König in unserem Leben hindeuten. Aber manchmal können diese Fragen hilfreich sein, einen solchen König zu enttarnen. Wir blicken nun zurück auf das Lied als Ganzes. Es beginnt in den Versen 1 bis 3 mit einer überwiegend allgemeinen Eröffnung. Dann in den Versen 4 bis 10 folgt eine Beschreibung der konkreten Wundertaten Gottes. Im Zentrum des Liedes, Vers 11, findet sich die Frage: Jahwe, wer ist dir gleich unter den Göttern? In der zweiten Liedhälfte, die Verse 12 bis 17, wird der Blick wieder auf konkrete Handlungen Gottes, und zwar in der Zukunft, gerichtet. Und schließlich kommt das Lied mit dem Bekenntnis der ewigen Königsherrschaft Gottes mit Vers 18 zum Ziel. Wir erkennen also folgende Struktur. Das Lied beginnt allgemein, dann folgen konkrete Erfahrungen mit diesem Gott, in der Mitte wieder eine allgemeine Aussage über Gottes Wesen, dann wieder konkrete Erfahrungen mit Gott und am Schluss wiederum eine allgemeine Aussage. Dieses Muster könnte auch heute als Vorlage dienen, eigene Lieder oder Texte zur Anbetung Gottes zu schreiben. Man könnte beispielsweise die Blöcke mit den Handlungen Gottes mit den eigenen Erfahrungen füllen. Als Experiment könnte man dann mal die Verse 1 bis 3, Vers 11 und Vers 18 unangetastet lassen und die Blöcke dazwischen mit den eigenen Erfahrungen füllen. Nur als Vorschlag. Natürlich kann man auch viel freier mit dieser Vorlage umgehen oder sich auch völlig von ihr lösen. Entscheidend ist nämlich die Frage: Wen betest du an? Wenn wir auf Gottes Wirken achten, sein Wesen und sein Handeln bewusst wahrnehmen, dann ist es kein weiter Weg mehr bis zur Anbetung. Den Schöpfer anzubeten führt zum Leben, zum ewigen Leben. Ein Geschöpf anzubeten führt letztlich in den ewigen Tod. Dabei ist Anbetung viel mehr als Lieder zu singen. Singen ist nur eine mögliche Ausdrucksform der Anbetung, aber dafür eine sehr kräftige. Ich komme zum Schluss. Wen betest du an? Für Israel ist ganz klar geworden, es gibt nur einen lebendigen Gott, bei dem das Leben zu finden ist. Gott ist ein Kriegsheld. Jahwe ist sein Name. Hoch erhaben ist er. Wir beten. Großer Gott, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervoll bringend? Du hast dein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Dort wurde deine Macht und Herrlichkeit sichtbar und spürbar. Du herrschst als König für immer und ewig. Zum heutigen Zeitpunkt hältst du dich in der Ausübung dieser Königsherrschaft noch zurück. Es gibt viele, die noch unter Ungerechtigkeiten leiden. Wir bitten dich, stärke und tröste alle, die unter derartigen Anfechtungen leiden. Belebe in deinen Kindern die Hoffnung und die Zuversicht auf dein kommendes Licht. Es kommt die Zeit, da wirst du Gerechtigkeit aufrichten, dein umfassendes Friedensreich. Bis dahin hilf uns, dich immer tiefer zu erkennen, in der Liebe zu dir zu wachsen, auf dass dein Name durch uns verherrlicht werde. Dir allein gebührt alle Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen.